Radio Difficulture am 19. Februar 2023.
Paranoia.
Welcome to the Reams. Part 2. Paranoia.
Paranoia.
Ich glaube, da weiss der Boris Groß besser Bescheid darüber.
Paranoia.
Eine inszenierte Erzählung entlang einem Text von Boris Groß. Wenn ich mir vorstelle, wie viel von unserer Kreativität wir in Ängste und Befürchtungen investieren,
drittens Paranoia.
Wir könnten die Energie besser nutzen.
Also erstens Verwahrlosung.
Der Philosoph Boris Groß mit Wurzeln in Kiew, St. Petersburg und Kasachstan. Sofern denn ein Mensch Wurzeln hat, hält einen Vortrag über Paranoia, über den Verdacht, der bei Medien immer aufkommt. Es geht um die Zwiespältigkeit der Medien, um Verdacht, Verschwörung, Wahrheit,
man selbst zu sein, von aller Ehre,
den Schrecken der Normalität im Krimi-Genre oder um den Familienstreit, um Privatdetektiv.
Paranoia, der Verdacht ist das Medium von Boris Groß. Was ist der Verdacht? Der Verdacht ist unser Grundverhältnis zu den Medien als solchen. Warum? Weil das, was die Medien uns bieten, Zeichen sind oder Bilder. Und diese Zeichen oder Bilder zeigen etwas, manifestieren sich selbst und das Gezeigte. Auf der anderen Seite verdecken sie auch etwas. Zum Beispiel verdeckt der Text in einem Buch das Buch. Und nicht nur das Buch, sondern auch die ganze Verlagspraxis hinter dem Buch. Der Verdacht ist das Medium. Der Verdacht ist das Medium. Was ist der Verdacht? Der Verdacht ist unser Grundverhältnis zu den Medien als solchen. Warum? Weil das, was die Medien uns bieten, Zeichen sind oder Bilder. Und diese Zeichen oder Bilder zeigen etwas, manifestieren sich selbst und das Gezeigte. Auf der anderen Seite verdecken sie auch etwas. Zum Beispiel verdeckt der Text in einem Buch das Buch. Und nicht nur das Buch, sondern auch die ganze Verlagspraxis hinter dem Buch. Bilder im Fernsehen verdecken sozusagen das Innere des Fernsehgerätes, aber gleichzeitig auch das ganze Medium Fernsehen. Und so geht es weiter und weiter. Jedes Zeichen verdeckt die Bedingungen seines Zeigens, Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf ein Bild oder einen Text konzentrieren, dann müssen wir die Szene des Erscheinens dieses Textes oder dieses Bildes vergessen. Sie wird uns unzugänglich und ist für uns verborgen. Das heißt, wenn wir mit einem Bild oder Text konfrontiert sind, fragen wir uns nicht, warum ist dieser Text oder das Bild hier und jetzt vor uns präsent? Wir fragen uns nicht nach dem Grund des Bildes, solange wir uns mit ihm als solchem beschäftigen. Die einzige Beziehung, die wir zu diesem Grund herstellen können, liegt in der Frage, warum bin ich eigentlich mit diesen Texten, mit diesen Bildern konfrontiert? Und diese Frage müssen wir uns früher oder später stellen. Das ist das Verhältnis des Verdachts. Die einzige Theorie, die unser reales Verhältnis zur medialen Welt beschreibt, ist die Verschwörungstheorie. Und wir wissen, dass gerade im Bereich der Kultur die Verschwörungstheorie die einzige Theorie ist, die wirklich gilt. Wer einen Umgang mit Künstlern und Schriftstellern und überhaupt mit Menschen der Kultur, mit dem akademischen Milieu hatte, der weiß, dass die einzige Theorie, die wirklich ernst genommen wird, die Verschwörungstheorie ist. Der Grund dafür ist folgender. Wenn wir nicht wissen, warum wir mit Texten und Bildern konfrontiert werden, dann ist das Einzige, was wir erwarten können, eine dunkle Verschwörung, eine verborgene Manipulation. Wir fragen uns, welchen Interessen dient das? Wer hat das alles arrangiert? Wer hat das veranlasst? Und geraten ganz automatisch in diesen Zustand des Verdachts. Nun verwechselt man diesen Verdacht oft mit der Frage nach der Wahrheit oder Lüge des Zeichens und des Gesagten in den Medien. Man sagt etwa, die Medien lügen oder die Medien simulieren, wie in diesen berühmten Simulationstheorien von Baudrillard und anderen. Diese Fragestellung, die sehr interessant und wichtig ist, hat aber mit meiner Frage wenig zu tun. Was für mich wichtig ist die Erfahrung, dass es eigentlich völlig gleichgültig ist, ob die Zeichen, die Bilder, die Medien uns die Wahrheit sagen oder die Lüge, ob sie simulieren oder nicht simulieren. Die wahren Zeichen, die wahren Bilder verdecken genauso den Grund ihrer Wahrheit, wie die lügenhaften Zeichen den Grund ihrer Lügen verdecken. Auch in Bezug auf die Wahrheit muss man sich fragen, warum ist diese Wahrheit plötzlich da? Warum bin ich mit dieser Art Wahrheit plötzlich konfrontiert? Das ist beispielsweise die typische Situation des Familienstreits. Wenn einem im Laufe eines Familienstreits plötzlich gesagt wird, du bist doch so und so und hast doch dies und jenes getan. Und wenn man fragt, warum sagst du mir das alles, bekommt man die Antwort, weil es die Wahrheit ist. Das ist die klassische Antwort. Es ist zwar die Wahrheit oder könnte zumindest die Wahrheit sein, aber man fragt sich, warum diese Wahrheit jetzt, hier und jetzt? Warum wird sie erwähnt? Das bedeutet, dass die Wahrheit keine Grundlage sein kann, auch nicht als Grundlage gesehen wird für diese Darbietung von Behauptungen, Zeichen oder Bildern. Ob sie wahr sind oder nicht wahr, ob sie simuliert sind oder lügenhaft, das ist hier völlig irrelevant. In allen Fällen zeigt sich, dass diese Zeichen, wie gesagt, den Grund ihrer Präsenz, den Grund ihrer Existenz für uns hier und jetzt verbergen. Und zwar wahre Zeichen genauso wie falsche Zeichen. Sagt er doch schön und deutlich, der gute alte Boris Groys im Vortrag Paranoia, der Verdacht ist das Medium. Was sie verdecken, ist der submediale Raum. Der Raum, von dem wir vermuten, dass er hinter dem Bild versteckt oder unter dem Bild verdeckt ist. Ich werde im Folgenden immer Bild sagen, aber ich meine generell jedes Zeichen, auch Textzeichen. Der Versuch, die Frage zu beantworten, was hinter den Bildern ist, heißt Aufklärung. Der Gestus der Aufklärung besteht darin, dass ich durch die Zeichenwand hindurchgehe und mir die Frage stelle, was verbirgt sich hinter dem Bild? Welche politischen, sozialen, ökonomischen und sonstigen Gründe führen dazu, dass ich dieses Bild zu sehen bekomme? Dieser aufklärerische Gestus ist uns sehr gut bekannt und was auch immer man über die Krise der Aufklärung sagen mag, dieser Gestus ist unumgänglich. Selbstverständlich bemühen wir uns um Aufklärung, wenn wir einen Verdacht haben. Das Problem mit diesem Gestus ist allerdings, dass er letztendlich zu nichts führt. Zumindest führt er nicht zur endgültigen Entkräftung dieses Verdachts. Denn je weiter wir gehen, desto mehr Bilder bekommen wir zu unserer Verfügung. Die Funktion der Bilder bleibt aber immer die gleiche. Sie zeigen uns etwas und verbergen etwas. Das heißt, wenn ich durch diese Zeichenwand hindurchgehe, wenn ich versuche, mir ein Bild zu machen von dem, was sich hinter den Bildern unserer medialen Welt verbirgt, wenn ich im Bilde sein will und mir dieses Bild fixieren will, dann bekomme ich doch nur wieder ein Bild zu sehen. Und die ganze Situation wiederholt sich. Ich sehe ein Bild und frage weiter, was verbirgt dieses Bild eigentlich? Was verbirgt dieses Bild eigentlich? Die ganze Hoffnung der Aufklärung, diesen Verdacht zu entkräften und zu einer sicheren Erkenntnis zu kommen, war in dem Glauben begründet, dass ich diesen Verdacht oder Zweifel verwalten kann. Das war die Grundposition von Descartes. Sum cogitans. Ich denke, ich zweifle. Ich verdächtige die Außenwelt, dass sie anders ist, als sie sich mir zeigt. Nur eines ist sicher, dass ich mit diesem Zweifel umgehen, ihn verwalten kann. Ich kann nämlich aufhören zu zweifeln. Ich kann statt zu zweifeln etwas anderes tun, zum Beispiel angeln oder schlafen oder ins Theater gehen oder was auch immer. Und dann zweifle ich nicht mehr, sondern bin von den Aufführungen der Volksbühne fasziniert. Oder ich gehe ins Kino. Da denkt man überhaupt nicht mehr. Ich wähle zwischen diesen Möglichkeiten. Es ist meine Entscheidung. Allerdings wurde auch diese Selbstsicherheit der Aufklärung im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts wieder in Zweifel gezogen, indem man sich gesagt hat, wir denken eigentlich gar nicht. Das, was wir als Denken erleben, ist eigentlich nur eine mediale Oberfläche dessen, was wir etwa als das Unbewusste in seinen verschiedenen Formen bezeichnen. Das heißt, man hat angefangen, nicht nur in der Außenwelt, sondern auch in der Innenwelt seiner eigenen medialen Imagination und seines eigenen Denkens etwas zu vermuten, was man unterschiedlich benannt hat. Das Leben oder die Libido oder wie hier in der Volksbühne die ökonomischen Verhältnisse unter dem Kapitalismus oder wie Derrida die Schrift oder eben wie Heidegger es definiert hat, das Sein. Ich würde sagen, die Seele, der Sinn und die Oberfläche, alle Bewegungen, nicht das Wasser, sondern die Bewegungen des Wassers, alle Vibrationen, die Summe aller Vibrationen im Wasser, und da gibt es eine Oberfläche, die sichtbar wird. Das Seele. Das heißt, man hat angefangen, das Außen auch im Inneren zu vermuten, das Unbewusste oder prinzipiell Unbekannte zu vermuten als etwas, das hinter der Oberfläche meines eigenen Denkens oder meiner eigenen Imagination sich verbirgt. Und so wurde der Verdacht total. Die Diskurse, mit denen wir heute zu tun haben, werden, wenn man sich als Intellektueller mit ihnen zu beschäftigen hat, werden wir irgendwann langweilig. Ich versuche jetzt zu erklären, warum ich mein Buch Unter Verdacht überhaupt geschrieben habe. Man wird von allen Seiten mit verschiedenen Diskursen und Theorien attackiert und irgendwann schreibt oder sagt man etwas, um das abzuwehren, weil es einem auf die Nerven geht. Was mir zum Beispiel ziemlich auf die Nerven geht, ist dieser berühmte Diskurs über das Andere oder das radikal Andere und das alles, das man so als Effekt aus dem Scheitern der Aufklärung unter dem Einfluss der poststrukturalistischen Theorie von Foucault bis Derrida darüber klagt, dass man, wenn man etwas sieht, von dem abhängig ist, was einem gezeigt wird, man aber dasjenige oder denjenigen, das oder der zeigt, nicht sehen. Man ist sich unsicher, deshalb beginnt alles zu schwimmen. Alles ist ja heutzutage am Schwimmen, nicht wahr? Die Grenzen lösen sich auf. Es passieren alle möglichen, unglaublichen Dinge in unserer Kultur. Obwohl man immer mehr oder weniger ordentlich zu Hause sitzt oder bei einer Veranstaltung wie dieser hier, tut man das im Gefühl, dass alle Grenzen sich auflösen und alles fließt und die Menschen sich globalisieren und das andere sich ständig entzieht. Also wirklich, das alles ist ungeheuerlich. Nun wollte ich von dieser Ungeheuerlichkeit ein bisschen Abstand nehmen. Die Figur des Verdachts ist ein Versuch, diesen Diskurs abzuwehren, nämlich dadurch, dass man sagt, ja gut, das mag alles stimmen oder auch nicht, aber der Verdacht ist nur mein Verdacht und sonst nichts. Ich kann weder behaupten, dass es hinter der medialen Oberfläche nichts gibt, noch dass es dahinter etwas gibt, zum Beispiel den Kapitalismus. Das wäre übrigens nicht deprimierend, meiner Meinung nach, sondern beruhigend. Denn wenn wir wirklich wüssten, da steckt überall das Kapital dahinter, dann wäre man sofort begeistert, wie sowie die ganze kommunistische Bewegung, solange sie intakt war, immer begeistert war und voller Vitalität. Die Begeisterung durch den Verdacht beruht dadurch, dass man eine Verschwörungstheorie oder sonst eine Theorie entwickelt hat über den Kapitalismus oder über die Libido oder über das Begehren und diese Sache. Wenn ich es mit dem radikal anderen zu tun habe, das sich entzieht, werde ich depressiv. So viel dazu. Wenn schon von dem Zusammenhang von Kapitalismus und Depression hier die Rede sein soll. Das alles sind verschiedene Varianten des Verdachts. Dieser ganze submediale Raum, in dem all diese wunderbaren oder depressiven Dinge sich abspielen, ist der Raum des Verdachts. Das ist etwas, was man sich als Möglichkeit vorstellen kann oder was man als Gefahr empfinden, was man aber auch als Chance begreifen kann. Das alles ist nichts, was sich beschreiben oder beweisen ließ. Alles ist erlaubt zusammen und gleichzeitig ist alles verbunden. Es ist völlig plausibel und gleichzeitig unhaltbar. Es ist alles sinnvoll und nicht widerlegbar, trotzdem ziemlich problematisch. Es stellt sich da als schwer. Angesichts dieser Situation war mein Gedanke, einmal ein bisschen zurückzutreten, nicht immer aktiv weiter nach vorne in die eine oder andere Richtung zu fließen und immer neue Grenzen zu überschreiten, sondern ein bisschen asketische Praxis zu üben und zu fragen, wie ist dieser Verdacht eigentlich beschaffen? Das heißt, bevor ich frage, wie sieht es dahinter aus? Was ist es eigentlich? Ist es die Vernunft, das Sein, ist es das Andere, frage ich mich zunächst einmal, was sind die Kriterien des Verdachts? Was erwarte ich eigentlich von einer möglichen Antwort? Auf welche Antwort warte ich? Welche Frage stelle ich mir eigentlich? Welche Antwort wäre für mich eine befriedigende Antwort? Welche Antwort wäre für mich eine enttäuschende Antwort? Worauf warte ich eigentlich, wenn ich auf Aufklärung warte? Worauf warte ich, wenn ich auf einen Diskurs über das andere warte? Was ist überhaupt meine Beschaffenheit? Absatz wiederholen. Angesichts dieser Situation war mein Gedanke, einmal ein bisschen zurückzutreten, nicht immer aktiv weiter nach vorne in die eine oder andere Richtung zu fließen und immer neue Grenzen zu überschreiten, sondern ein bisschen asketische Praxis zu üben und zu fragen, wie ist dieser Verdacht eigentlich geschaffen? Das heißt, bevor ich frage, wie sieht es dahinter aus? Was ist es eigentlich? Ist es die Vernunft, das Sein? Ist es das andere? Frage ich mich zunächst einmal. Was sind die Kriterien des Verdachts? Was erwarte ich eigentlich von einer möglichen Antwort? Auf welche Antwort warte ich? Welche Frage stelle ich mir eigentlich? Welche Antwort wäre für mich eine befriedigende Antwort? Welche Antwort wäre für mich eine enttäuschende Antwort? Worauf warte ich eigentlich, wenn ich auf Aufklärung warte? Worauf warte ich, wenn ich auf einen Diskurs über das andere warte? Was ist überhaupt meine Beschaffenheit dabei? Mit dieser Zurücknahme der Frage nach dem, was dahinter steckt und dem Verzicht auf Verdächtigungen, möchte ich auch von dieser wunderbaren metaphysischen zu dem metaphysikalischen philosophischen Tradition weggehen. Ich wollte nur die Frage stellen, was ist der Verdacht überhaupt? Aber nicht in dieser glorreichen, aufklärerischen und aufklärungskritischen großen europäischen Tradition, sondern generell. Thank you.
dearest fantasy plays a tune, something to make us all happy. Do anything, take us out of this gloom. Sing this song, play guitar, make it snappy.
Punkt 3. Wenn wir in einer Kultur des Verdachts leben, in erster Linie ausgedrückt durch das Krimi-Genre, ist es ganz klar, dass der eigentliche Held dieser Kultur der Privatdetektiv ist. Deshalb denke ich, dass man diese generelle Frage nach dem Verdacht und die Frage nach der Figur des Privatdetektivs wirklich. Diese Figur erscheint in einem romantischen
Do anything, take a song, sing a song, sing a song, play to make it snappy. You are make yourself laugh, but doing that, you break out in tears. Please don't sad if it was straight from my mind.
Umberto Eco schreibt nur Kriminalromane. Robin Krieger schreibt nur Kriminalromane. Alle Filme sind Kriminalfilme. Liebesgeschichten interessieren überhaupt keinen. Man spricht zwar ständig über das Begehren, aber das interessiert wirklich niemanden. Die Liebesgeschichte, das kann man an jedem Leben beweisen, ist nur da für die Pausen zwischen unterschiedlichen Ebenen der Untersuchung, ob ein bestimmter Verdacht sich bestätigt oder nicht. Die Liebesgeschichte dient dazu, die Leute zwischendurch ein bisschen zu entspannen oder sogar ein zusätzliches Suspense zu erzeugen. Aber auf keinen Fall bezieht sie sich auf dieses bestimmte Begehren. Das wird mit keinem Menschen interessieren. Die Philosophie insgesamt, speziell die der Aufklärung, muss in erster Linie in Bezug auf die Figur des Privatdetektivs verstanden werden. Gerade für Deutschland, denke ich, ist das relevant. In Deutschland gibt es den aufklärerischen Diskurs von Adorno und der Frankfurter Schule, der sich vor allem gegen die Kulturindustrie richtet. Hier tritt Adorno praktisch in der Figur des Privatdetektivs auf. Ich bin mir sicher, dass er diese Figur aus der amerikanischen Kulturindustrie übernommen hat, die er dann mit Hilfe dieser Figur kritisiert. Er dupliziert diese Figur des Privatdetektivs und wendet sie gegen die Kulturindustrie selbst, der er diese Figur entnommen hat. Und fragt sich dann etwa, was für eine Verschwörung verbirgt sich hinter dem Film als solchen? Er fragt sich nicht, was für eine Verschwörung zeigt der Film, sondern was ist der Film als Verbrechen? Es ist offensichtlich, dass das die Frage ist, die die Kulturindustrie sich zu ihnen stellt. Zum Beispiel die neueren Filme wie Matrix, Truman Show oder Total Recall sind nichts anderes als die Verfilmung der Frankfurter Schule. Diese Filme beschreiben den Film als Urverbrechen. Nebenbei bemerkt, gibt es die Tradition, den Film als Urverbrechen zu beschreiben, schon länger. Ich empfehle allen, die ursprüngliche Originalserie Mission Impossible zu sehen, die in Deutschland immer wieder unter dem Titel Cobra übernehmen Sie läuft. Im Unterschied zu den späteren, völlig uninteressanten und misslungenen Folgen, die jetzt laufen, ist diese Serie der erste ernsthafte Versuch, den Kommunismus als Film und den Film als Verbrechen zu betrachten und gleichzeitig Film als Aufklärung, als Gegenmittel, als Gegengift zu interpretieren. Das gilt übrigens auch für die wunderbaren kalten Kriegsfilme über die Body Snatchers, die zumindest zu einer Hälfte die Funktion kommunistischer Filmregisseure verkörpern, die eine illusionäre Welt schaffen. Kurzum, was die Filmindustrie, Hollywood ist sozusagen der Ort oder das problematische Paradigma der Massenkultur insgesamt, als Urverbrechen bezeichnet und beschreibt, das ist der Film. Was die Filmindustrie als Urverbrechen bezeichnet und beschreibt, das ist der Film. Wir sehen das überdeutlich in Matrix, wo das Verhältnis zwischen Filmindustrie und Konsumenten vorgeführt wird. Die Menschen sitzen völlig immobilisiert in Ballons, wie eben die Zuschauer in einer Filmvorführung sitzen, im Dunkeln, und sehen das, was ihnen gezeigt wird. Und zwar von den Maschinen, von der Kinoindustrie. Was ihnen gezeigt wird, ist die Normalität. Ihnen wird der Alltag gezeigt, die alltägliche Normalität. Das ist der adornitische Gedanke schlechthin, dass die größte Täuschung die Normalität ist, dass gerade der Ort der Normalität der Ort des maximalen Verdachts ist und dass die Zeichen der Versöhnung mit dem Alltag das Gefährlichste sind. Das ist der Urverdacht, der übrigens auch bei Hitchcock zu finden ist. Wenn bei ihm das Alltägliche und ganz Normale gezeigt wird, weiß man, das bedeutet, dass jetzt irgendwann ein furchtbares Verbrechen geschieht. Es läuft eine lange Sequenz größter Friedlichkeit und irgendwann passiert es. Im Grunde ist man ja unglaublich erleichtert, wenn endlich jemand umgebracht wird. Die einzige Qual bei der Vorführung der Hitchcock-Filme und vieler anderer ist die Normalität. Die langen, langen Sequenzen, in denen nichts passiert und man ständig auf den ersten Mord wartet. Passiert dieser Mord, ist man sozusagen wieder in seinem Element und vollständig glücklich. So sind auch generell die Fernsehserien angelegt, die in Deutschland laufen. Zum Beispiel Hart aber herzlich, meine Lieblingsserie. Da ist der Held ein Unternehmer und gleichzeitig ein Arzt, aber eben ein Privatdetektiv. Es geschieht ein Verbrechen, dann kommt er in so ein Haus, in dem das Verbrechen stattgefunden hat, oder in eine Firma, und die Leute, die ihn eingeladen haben und ihn empfangen, sagen, bei uns ist alles absolut normal. Sehen Sie, schauen Sie, es herrscht überall Normalität. Es ist wirklich alles normal. Er schaut sich um und geht heraus. Und es ist wirklich normal. Also muss hier gleich ein Verbrechen geschehen. Die Normalität oder das Gefühl der Normalität oder die normale Sensibilität des Lebens im Alltag ist der Moment, an dem der Verdacht sich maximiert. Der Verdacht ist unser normales Verhältnis zu den Medien und zur Außenwelt. Es ist also normal, auf die Außenwelt mit Verdacht zu reagieren. Wenn wir uns in einer Situation der Normalität befinden, gehen wir automatisch davon aus, dass hinter dieser Fassade der Normalität sich etwas Furchtbares befindet. Das ist übrigens auch der Trick dieser Big Brother-Sendung, die in den Medien oft kritisiert wird, wie man sagte, die armen Menschen, der Voyeurismus der Medien und so weiter, als ob es der Voyeurismus der Medien sei, der die Menschen dazu bringt, diese Sendung zu sehen. Das ist nicht der Fall. Die Menschen sehen diese Sendung, weil diese Sendung sich selbst anklagt, weil sie sich Big Brother benennt, weil sie die Manipulation offenlegt. Was die Menschen genießen, genauso wie bei der Truman Show oder bei Matrix, ist die Selbstanzeigerstattung des Mediums, die Rituale der Selbstentlarvung und der Selbstdemaskierung, die dort stattfinden. Wir haben eine Urszene, das ist die Urszene der Normalität, mit der ein Privatdetektiv seine Arbeit und wo der Verdacht sich am meisten konzentriert. Das ist auch die typische Urszene in der Philosophie. Wenn man frühere philosophische Texte liest, wie die von Descartes oder Berkeley, also den Meistern des Verdachts, dann beginnen sie immer mit einer ganz alltäglichen Szene. Sie sind in einem Zimmer, sagt Descartes, und es ist so vertraut, es sieht so vertraut aus, aber vielleicht ist es ein Traum. Vielleicht ist da etwas Furchtbares verborgen. Vielleicht ist es nur eine Vision, die mit der Realität nichts zu tun hat. Wird man in einen Normalzustand versetzt, ist man erschrocken. Was tut man dann? Man beginnt unglaublich anstrengend zu unternehmen, um zu einem Ausnahme zu sprechen. Das tun alle Helden in den Filmen, die ich erwähnt habe. Man beginnt Reisen zu unternehmen bis zum Ende der Welt, wie in Truman Show, oder man beginnt merkwürdige Pillen zu schlucken und Kämpfe auszutragen, wie die Helden in Matrix. Man begibt sich in einen Konflikt, in einen Kampf, in einen Krieg und man erzeugt eine Ausnahmesituation und erzeugt sie weiter und weiter, bis man plötzlich von einer furchtbaren Bildrealität steht. Ein Bild, das die schlimmsten Befürchtungen des Privatdetektivs übertrifft. Man steht vor diesem Ausnahmezustand, man sieht dieses Bild des absoluten Schreckens und ist erlöst und beruhigt, weil man zum ersten Mal glaubt, was man sieht. Wann entsteht der Glaube an die Medien? Wenn ich mit einem Bild konfrontiert bin, das meine eigenen schlimmsten Verdächtigungen und Befürchtungen weit übertrifft, wenn ich den Verdächtigungswettbewerb mit den Medien verliere, solange ich mit einem Bild konfrontiert bin, das meine Befürchtungen immer wieder verniedlicht oder unter der Ebene meiner prämedialen Verdächtigungen und Befürchtungen bleibt, bin ich unzufrieden. Erst wenn ich weiter und weiter gehe und plötzlich verstehe, dass alles, was passiert, von Aliens schon längst geplant ist und kontrolliert wird, oder wenn ich feststelle, dass mein Kühlschrank mich plötzlich zu verfolgen beginnt und mich durch Erfrieren vernichten will, bin ich sofort beruhigt und ich weiß, jetzt bin ich bei der Wahrheit angekommen. Jetzt weiß ich endlich, was Sache ist. Nun frage ich mich, mit welcher Art von Erkenntnistheorie wir es hier zu tun haben. Mit keiner wissenschaftlichen, das ist klar. Die Quelle dieser Evidenz, jetzt sehe ich endlich, was wirklich glaubhaft ist, ist nicht die Quelle der Evidenz der Wissenschaft oder höchstens die der Wissenschaften, wie sie heute in der FAZ funktionieren, wo man liest, dass in den nächsten 20 Jahren die Menschheit von der Nanotechnologie zerstört wird und man weiß, dass die FAZ endlich etwas Wahres geschrieben hat. Man glaubt dem. Aber das ist eher die untypische Art der wissenschaftlichen Wahrheit. Die typische Art der wissenschaftlichen Wahrheit ist langweilig und man traut ihr nicht. Das heißt, wir haben es hier mit einer völlig anderen Quelle der Wahrheit zu tun, mit der Wahrheit des Ausnahmezustandes. So wie man sagt, erst im Krieg zeigt der Mensch, was an Heldenhaftem und Grausamen in ihm steckt. Oder erst im KZ weiß man, wozu der Mensch fähig ist. Wir glauben, durch das Herstellen einer Ausnahmesituation, durch den Verlust der Sicherheiten, der Evidenzen, der Normalität, zu einer Einsicht in die Grausamkeit dieser Welt zu gelangen. Und sind erst dann befriedigt, wenn unser Verdacht bestätigt ist. Die Ökonomie des Verdachts ist die Entkräftung des Verdachts durch seine Bestätigung, die einzige Möglichkeit, die Paranoia zu besänftigen und den Verdacht zu beseitigen, ist erstens, diesen Verdacht zu bestätigen und zweitens, ihn zu übertreffen. Es ist vollkommen klar, dass auch unsere Hochkultur so funktioniert. Nehmen wir das Christentum, das den Tod Gottes inszeniert und damit den schlimmsten Verdacht ausspricht, nämlich, dass Gott in der Welt ohnmächtig ist. Das war überhaupt der schlimmste Verdacht in der damaligen Zeit, wo alle Götter mächtig waren, entweder allmächtig oder mehr oder weniger mächtig. Zum ersten Mal wurde der Verdacht geäußert, Gott kann völlig ohnmächtig sein, geschlagen, gekreuzigt und gestorben. Daraus entstand die ganze Manifestation des Christentums, dass es den Verdacht überboten hat. Der Marxismus ist auch ein gutes Beispiel. Man glaubte an die Wahrheit des Marxismus, weil der Verdacht, den der Marxismus damals ausgesprochen hat, der radikalste denkbare Verdacht seiner Zeit war. Jetzt bleibt alle mehr und mehr von Derrida, weil alle glauben, dass er den schlimmsten Verdacht überhaupt verursacht, nämlich dass Wahrheit, die darin besteht, dass man die authentische Wahrheit des Verborgenen bewertet, entsprechend der Leistung, die in den Verdacht investiert wurde. Je mehr Arbeit des Verdachts geleistet wurde, desto überzeugender klingt die Wahrheit, die als Bestätigung des Verdachts dann als Resultat dieser Arbeit aufkommt. Wir können sagen, dass die Philosophie unserer psychologischen Ökonomie nach den gleichen Prinzipien funktioniert, wie die Ökonomie der Werte der akkumulierten Arbeit. So ist der Wert unserer Wahrheit die akkumulierte Arbeit. So ist der Wert unserer Wahrheit die akkumulierte Arbeit des Verdachts, die wir unsere Wahrheit investieren. Wir leben in einer medialen Ökonomie, in der der Verdacht als Grundlage der Abrechnung des Ausbruchs von Welt funktioniert. Innerhalb dieser Ökonomie können wir mit dem Verdacht auf unterschiedliche Weise umgehen. Wir können zum Beispiel Subjekte des Verdachts sein und diesen Verdacht weiter und weiter. Wir können aber auch einen Verdacht am Verdacht äußern. We wouldn't have known all these years. You break out Wir können aber auch einen Verdacht am Verdacht äußern und den Verdächtigen verdächtigen. Das hat Nietzsche als Möglichkeit vorgeführt, die immer dann benutzt wird, wenn man über den Privatdetektiv sagt, ach, das ist so ein frustrierter Typ, ein Paranoiker, ein zu kurz gekommen, ein Erfolgloser, der sein Unternehmen nicht richtig globalisieren kann, mit einem schlechten Computer zu Hause, verliert sich im Internet, deswegen ist er wahrscheinlich frustriert und verdächtigt alle und ist so missgestimmt. Das ist das Nietzscheanische, oder besser, das populär Nietzscheanische Bewertungssystem, das heute als gesellschaftliche Norm funktioniert. Man kann aber auch intelligenter mit dem Verdacht umgehen, indem man sich selbst zum Objekt des Verdachts macht und sagt, ich bin eigentlich die Quelle allen Übels, den Verdacht sogar in die eigene Person bestätigt. Diese Strategie wurde von einigen englischsprachigen Romantikern zuerst verwandt, zunächst von Lord Byron, später als Décadence bezeichnet, oder eben Edgar Allan Poe. Heute ist es eher ein Unternehmer wie Bill Gates, der sagt, ich ziehe alle Stränge, ich stecke dahinter, ich bin das Subjekt des Verdachts. In der Politik ist Martin Walser ein gutes Beispiel, der ein ziemlich langweiliges Buch sehr gut verkauft hat, indem er sich mit einer Rede selbst zum Objekt des Verdachts gemacht hat und diesen Verdacht als Werbung für seine schriftstellerische Produktion benutzt hat. Das heißt, Gegenstand des Verdachts zu werden, bedeutet in unserer Kultur eine Tabuübertretung. Es ist aber interessant, dass diese Tabuübertretung heute völlig anders funktioniert als früher. Früher bedeutete der Tabubruch die Radikalisierung des Verdachts. Heute ist er sozusagen ein Positionswechsel. Man verwandelt sich vom Subjekt des Verdachts in das Objekt des Verdachts. So macht man sich zum Star. Die Verkörperung der Verdachtsökonomie in unserer Kultur ist die Prominenz. Ich glaube, dass die Rolle der Prominenz oder des Stars zu wenig reflektiert wird. Stars sind Menschen, die durch ihre Erscheinung zu Zeichen des Ausnahmezustands werden und die Illusion erzeugen, dass sie einen Durchblick oder Einblick erlangt haben, der dem normalen Menschen verschlossen ist. Man sagt zum Beispiel, dass Madonna weiß, wie die Dinge laufen und wie man die Medien manipuliert. Sie hat den richtigen Durchblick, sie weiß, was los ist und sie tut es ja auch. Sie tut das so und so. Sie ist immer da und macht alles immer richtig. Sogar Kinder kriegt sie zur richtigen Zeit. Sie kennt die Dinge hinter der Oberfläche. Das Gesicht von Madonna ist, was Christus früher war. Der Weg von der Oberfläche zum Innenraum, zur Bestätigung des Verdachts. Oder Clinton, der kein Star war vor dieser Geschichte. Und jetzt schreibt man ein Buch nach dem anderen darüber, wie zynisch er eigentlich ist und wie geschickt er mit der Medien umgeht. Er wird allmählich zu diesem Star, zur Verkörperung einer absoluten Manipulation, zur Figur der Verschwörer. Es gibt die üblichen Verdächtigen. Das sind unsere Stars, das ist unsere Prominenz, die wir verdächtigen, besonders manipulativ, besonders zynisch und deshalb besonders geschickt und effektiv.
So, es gibt einen Hinweis.
Aber das Thema dieses Vortrags war nicht
bitte, Entschuldigung,
der Verdacht als Ökonomie.
Es gibt noch einen Hinweis.
Der Verdacht als Medien.
Der Aargauer Vorstand,
der
real existierenden Aargauer Vorstand in Macmillan, noch am Sonntag, 26. Februar von 14 bis 19 Uhr, Sunday Jam. Offene Rumpelkammer, sicherlich im kleinen Kreis. Wer kommen will, ist willkommen. Wir spielen John Cage im großen Brettersalon und machen Feuerwehr vor dem Haus. Auch alles zu finden auf www.diefikultur.ch und
aber
für Sunday
Channel
schauen auf sandfore.ch.
Sondern
in Sunday Channel, Sonntag 26.
Es ist eine Illusion zu
glauben,
wie McLuhan, dass die Medien sich ablösen, dass immer so etwas wie ein Leitmedium.
Alles ist zu finden auf www.diefikultur.ch.
Wie das jetzt alle vom Internet behaupten. Die Menschen wissen doch vom Internet nur, was sie darüber in der Zeitung gelesen haben. Vom Internet selbst haben sie keine Ahnung. Wenn sie im Internet nachschauen, dann finden sie das Internet nicht, sondern etwas ganz anderes. Die Medien sind eine vielfältige Illusion.
Boris Groff.
Was diese Illusion trägt, ist aber der Verdacht, dass es diese Illusionen gibt. Und dass hinter diesen Illusionen etwas steckt. Dieser Verdacht, dass hinter den Illusionen etwas steckt, ist ein transmedialer Verdacht, eine transmediale Figur, die in allen Medien gleich präsent ist und hinter allen medialen Oberflächen gleichermaßen steckt. In diesem Sinne kann man sagen, dass der Verdacht das Medium aller Medien ist. Das transmediale Medium in einer polymedialen Welt, das als einheitlicher Raum der Verdächtigung, der Vermutung, der Ängste hinter allen medialen Oberflächen gleichermaßen faltet und sich durch sie und sich in ihnen reproduziert. Station Sehnsucht, Kapitalismus und Depression 1, herausgegeben von Karl Hegemann, Alexander Fernandes und von
Welcome to the Ruins, Part 2, Paranoia. Danke für die Aufmerksamkeit. Hintergrundinfos auf www.diefikultur.ch.